The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 6. Mai.
Wenn die gute Zusammenarbeit, die während der Zeit der Bildung der Regierung schon geklappt hat, dann auch weiter klappt, dann wird das eine sehr, sehr gute Zeit für die Aufgaben, die vor uns liegen in den beginnenden 20er Jahren.
Sie hörten Olaf Scholz am 7. November 2021 anlässlich der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags der Ampel. Aus heutiger Sicht erweisen sich diese Worte als historische Fehleinschätzung. Ebenso wie die erneute Kanzlerkandidatur von Scholz, die der SPD mit 16,4% ein historisch schlechtes Wahlergebnis einbrachte. Während am gestrigen Abend mit beginnender Dunkelheit für Scholz zum großen Zapfenstreich geblasen wurde, stand wenige Stunden zuvor der Mann, der gemeinsam mit dem scheidenden Kanzler für die Niederlage der Sozialdemokraten verantwortlich ist, im strahlenden Licht der Mittagssonne: Lars Klingbeil, der künftige Vizekanzler und Finanzminister Deutschlands. Er hatte zum Fototermin geladen, um das von ihm zusammengestellte SPD-Kabinett zu präsentieren. Und anschließend ging es dann zur Unterschrift des Koalitionsvertrags. Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. So heißt es in Bertolt Brechts Drei-Groschen-Oper. An den im Dunkeln, an Olaf Scholz, erinnerte dann Saskia Esken bei der Pressekonferenz anlässlich der Koalitionsvertragsunterzeichnung und warf damit auch einen Schatten auf Klingbeils Inszenierung einer neuen SPD.
Mir ist es ein Anliegen, bei all dem Blick nach vorne die Person nicht außer Acht zu lassen, die uns den Weg bis hierher geebnet hat: Olaf Scholz. Olaf Scholz hat dieses Land als Bundeskanzler sicher und souverän durch schwierige Krisen geführt. Ihm gebührt mein großer Dank und jeder Respekt für seine Leistungen, die er für unser Land erbracht hat.
Indem Esken Scholz durchs Bild der neuen schwarz-roten Koalition laufen ließ, erinnerte sie unausgesprochen daran, dass nicht nur sie, sondern auch Klingbeil den Scholz-Kurs bis zuletzt mitgetragen hatten. Und dass Klingbeil, der nun das absolute Machtzentrum der Partei ist, ebenso wie Esken Verantwortung trägt. Sie allerdings ist leer ausgegangen bei der Vergabe der Ministerposten. Und derer zu vergeben gab es neben dem Finanzministerium 8. 6 Bundesminister und 2 Staatsminister. Besetzt wurden sie mit 3 Männern und 6 Frauen. Dass der weibliche Anteil so hoch ist, hat wohl auch damit zu tun, dass Klingbeil die Erzählung seiner Kritiker widerlegen wollte, er als Mann reiße alle Macht an sich, während seine Co-Parteivorsitzende Esken, die Frau, für die Wahlniederlage haften müsse. Diese Erzählung ist zwar Quatsch, aber sie waberte durch die Öffentlichkeit und war nicht mehr totzukriegen. Fakt ist, kaum ein SPD-Politiker hatte innerhalb der Partei so viel Macht wie jetzt Lars Klingbeil. Er hat das Kabinett mit seinen Getreuen unter den Genossen besetzt und auch der neue Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch gilt als ein enger Vertrauter.
Diese Regierung muss erfolgreich sein.
So hat es Klingbeil bei der Unterschrift des schwarz-roten Koalitionsvertrags gesagt. Diese Prämisse gilt auch für ihn selbst. Um es mit Bertolt Brecht zu formulieren: Will man Schweres bewältigen, muss man es sich leicht machen. Parteivorsitz, Vizekanzlerschaft und Finanzministerium, ein Personaltableau, das Klingbeil ganz auf seine Person ausgerichtet hat, das ist ein solcher Versuch, es sich leicht zu machen. Allerdings, die Zentrierung der Macht, sie wiegt schwer. Unsere weiteren Themen heute Morgen: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer spricht über seine Gedanken zum Umgang mit der AfD.
Insofern besteht die Antwort auf die Frage, wie man mit ihr umgeht, wahrscheinlich nicht in 0 und 1, sondern in einem klugen Dazwischen.
Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die neuen Zahlen von Ford. Außerdem beschäftigen wir uns mit den Stechvorlieben von Honigbienen und mit dem zweifelhaften Comeback von Alcatraz. Seit der vergangenen Woche wird die AfD vom Verfassungsschutz offiziell als gesichert rechtsextrem eingestuft. Das Label des Verdachtsfalls ist vom Tisch. Der Verfassungsschutz konstatiert, dass sich die politische Arbeit der Alternative für Deutschland gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richtet. Eine Klage gegen diese Einstufung beim zuständigen Verwaltungsgericht in Köln hat die AfD bereits eingereicht. Und im gleichen Atemzug teilte Parteichefin Alice Weidel mit, dass in den vergangenen 3 Tagen mehr als 1000 Mitgliedsanträge gestellt wurden. Ein neuer Rekord. Von einer abschreckenden Wirkung durch die Einstufung des Verfassungsschutzes kann jedenfalls keine Rede sein. Ganz im Gegenteil. Ist ein Parteiverbotsverfahren angesichts dieser Entwicklung die richtige Lösung? Genau diese Frage habe ich Michael Kretschmer gestellt. Seit 2017 regiert der in Görlitz geborene CDU-Politiker als Ministerpräsident den Freistaat Sachsen. Bei der letzten Landtagswahl verteidigte er seinen Posten trotz gegenteiliger Umfragewerte gegen die AfD. Wenn jemand Erfahrung im Umgang mit einer gesichert rechtsextremen Partei hat, dann ist es Michael Kretschmer. Im Interview hat er mir erklärt, wieso ein Parteiverbot nicht ausreicht, um die AfD zu stellen. Unser Gespräch, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Ministerpräsident Kretschmer.
Guten Morgen.
Herr Kretschmer, der Verfassungsschutz hat in einem nicht öffentlichen Gutachten die AfD auf Bundesebene als gesichert rechtsextrem eingestuft. Die SPD in Sachsen, also Ihr Koalitionspartner, sagt, die AfD gefährde mit ihrem Agieren gegen die demokratischen Grundsätze die Bundesrepublik und fordert die künftige Bundesregierung auf, die richtigen Schlüsse aus dem Gutachten zu ziehen. Aus Ihrer Sicht, Herr Kretschmer, was sind die richtigen Schlüsse?
Ja, vielleicht soll man noch mal sagen, dass im Freistaat Sachsen die AfD schon seit Jahren als rechtsextrem eingestuft ist. Viele andere Bundesländer haben sich nicht die Mühe gemacht, wir schon. Das gilt eben auch für Thüringen und für Brandenburg. Und was man daran sieht, ist, dass es eben nicht die isolierte Meinung eines Verfassungsschutzes ist, sondern offensichtlich auch von vielen anderen. Dass auf der anderen Seite aber das wenig Einfluss hat auf das Wahlverhalten der Menschen. Und insofern sind mindestens zwei Dinge wichtig. Es ist richtig, dass wir uns nach den Erfahrungen des Dritten Reichs ein Instrument gegeben hat, was warnt vor extremistischen Tendenzen. Und deswegen finde ich, sollte man das auch sehr, sehr ernst nehmen und nicht einfach beiseite schieben. Und auf der anderen Seite das, was auch Alexander Dobrindt gesagt hat, wir werden das nicht mit Polizei, Justiz und Verfassungsschutz klären, das Thema Rechtsextremismus, sondern nur mit der richtigen Politik. Und deswegen, wenn jetzt heute der Kanzler gewählt wird, wenn ein neues Kapitel beginnt, dann hoffentlich doch eines, was stärker zuhört, was die Menschen in unserem Land wollen. Jetzt ist es möglich, dieses ganze Thema Migration so zu klären, wie es die Leute vielleicht seit 10 Jahren einfordern. Insofern besteht auch die Hoffnung, dass die Dinge sich ändern.
Heißt es, dass die regierenden Parteien dafür verantwortlich sind, dass bei der letzten Bundestagswahl über 20% der Menschen eine rechtsextreme Partei gewählt haben?
Ja, nicht nur die regierenden Parteien, sondern viele, viele auch gesellschaftliche Akteure, auch die Medien. Die Frage ist, was war möglich zu diskutieren? An welcher Stelle wurden Menschen, die eine Frage gestellt haben, die ein berechtigtes Interesse haben, aus meiner Sicht Frage, wie viel Integration ist in Deutschland möglich, wie viel Solidarität können wir, sollten wir leisten und dann auch im eigenen Land leisten und nicht nur für Menschen, die auf Schutz angewiesen sind, vielleicht auch in den Ländern, wo sie herkommen, dass die dann sehr schnell beiseite geschoben worden ist, dass diese Diskussion nicht vernünftig möglich gewesen ist. Das haben sich, glaube ich, viele mit zuzuschreiben.
Dennoch ist jetzt die Debatte um ein Verbot der AfD neu entfacht und auch Parteikollegen von Ihnen, also CDU-Politiker, fordern, ein solches Verbotsverfahren auf den Weg zu bringen. Wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie gegen ein solches Verbotsverfahren?
Nein, wenn es die Möglichkeit gibt, rechtlich, dann muss man genau diesen Weg gehen. Und was jetzt nicht passieren darf, ist, dass wir nur noch über das Thema AfD-Verbotsverfahren sprechen und nicht über den Nährboden, der dafür verantwortlich ist, dass es diese Partei in dieser Größenordnung gibt. Denn das muss man schon sagen. Es ist ja nicht so, dass ein übergroßer Teil der Bevölkerung oder der Wählerschaft der AfD jetzt auf einmal rechtsextrem geworden ist, sondern es ist ein Prozess, der sich so abbildet, dass über eine sehr lange Zeit die Themen, die aus Sicht der Bevölkerung die wichtig sind, ignoriert worden sind. Und deswegen hat diese Partei so eine große Zustimmung.
Was Sie jetzt gerade angesprochen haben, den Umgang mit der AfD, da haben Sie ja Jens Spahn zugestimmt, der noch vor wenigen Tagen gefordert hat, die AfD im Parlamentsbetrieb wie jede andere Oppositionspartei auch zu behandeln. Also im Bundestag zum Beispiel AfD-Abgeordnete auch in Ausschussvorsitze zu wählen. Sehen Sie das noch immer so?
Ja, noch einmal das Entscheidende, was die AfD in den letzten Jahren auch so stark gemacht hat, ist diese Märtyrerrolle, sich außerhalb aller anderen Parteien zu stellen und zu behaupten, man hätte keine demokratischen Rechte. Das ist nicht richtig. Jeder, der in ein Parlament gewählt worden ist, hat die gleichen Rechte, hat aber auch die gleichen Pflichten. Insofern besteht die Antwort auf die Frage, wie man mit dir umgeht, wahrscheinlich nicht in 0 und 1, sondern in einem klugen Dazwischen. Dieses kluge Dazwischen ist allerdings in der Bundesrepublik Deutschland in dieser aufgehitzten Debatte weder beim Thema Migration, noch beim Thema Russland, noch beim Thema Ukraine, noch beim Thema AfD-Umgang derzeit richtig möglich. Ich glaube, dass das ein Fehler ist, dass wir keine vernünftige Debatten- und Diskurskultur haben.
Das heißt, zu dem Vernünftigen dazwischen gehört für Sie nach wie vor AfD-Bundestagsabgeordneten auch einen Ausschussvorsitz zu geben.
Im Sächsischen Landtag ist das der Fall. Mit dem Ergebnis, das ist jetzt in einer der letzten Sitzungen gewesen, dass Kollegen, die ganz klar sich außerhalb auch eines vernünftigen Umgangs mit Kolleginnen und Kollegen und in der Ausschussführung also auch nicht korrekt verhalten haben, im Plenum abgewählt worden sind. Und so kann man sagen, wir machen hier keine Märtyrer, wir stigmatisieren niemanden, aber schaut euch an, abgewählt worden ist bisher noch niemand als Ausschussvorsitzender. Und jetzt ist das das erste Mal passiert. Schaut dahinter, was sind das eigentlich für Charaktere? Wie benehmen die sich? Wer sich so verhält, der wird auch im privaten oder im anderen Umfeld dann zu Maßnahmen greifen und zu einem Umgang greifen, den man sich weder für sich noch für seine Kinder noch für sein Umfeld wünscht.
Heute wird Friedrich Merz zum Kanzler gewählt und seinen künftigen Ukraine-Kurs, den hat Merz vor wenigen Tagen auf einem kleinen CDU-Parteitag festgelegt. Deutschland werde Kiew ohne Wenn und Aber unterstützen. Denn Deutschland sei, und jetzt zitiere ich Merz, kein unbeteiligter Dritter oder gar Vermittler. Letzteres aber, nämlich eine Vermittlerrolle Deutschlands, fordern Sie, Herr Kretschmer, schon seit langer Zeit. Noch kurz vor den ostdeutschen Landtagswahlen im vergangenen Herbst haben Sie sich gemeinsam mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD und Ihrem Parteikollegen Mario Vogt aus Thüringen in einem Gastbeitrag für die FAZ für ein stärkeres diplomatisches Engagement Deutschlands ausgesprochen. Was also antworten Sie jetzt Ihrem Kanzler Friedrich Merz?
Ich bin mit Friedrich Merz viel im Gespräch und sehe und höre, kenne auch die Zwischentöne, die auch in der Berichterstattung selten stattfinden. Wir müssen diesen Krieg, wir müssen das Sterben in der Ukraine beenden. Und es bleibt bei dem, was wir beide ja auch diskutiert haben. Die Ukraine ist ein souveränes Land. Sie entscheidet alleine, ob sie in der NATO, in der Europäischen Union Mitglied sein will. Es ist auch so, dass kein einziger Quadratmeter der Ukraine, auch nicht der Krim, russisch geworden ist. Und wenn wir das als Position haben, dann haben wir auch die Möglichkeit, über die nächsten Jahre und Jahrzehnte dafür zu sorgen, dass diese Territorien wieder unter die ukrainische Kontrolle, Verwaltung und Gestaltung kommen. Jetzt muss es darum gehen, diesen furchtbaren Krieg anzuhalten. Und wenn wir als Deutsche, wenn wir als Europäer nicht vermitteln wollen, dann werden das andere tun. Fakt ist eins: Dieser Krieg kann nicht ewig gehen. Das Sterben muss aufhören und es wird auch genauso kommen. Aber es ist aus Sicht eines deutschen Bundeskanzlers aus meiner Sicht auch richtig, dass er überhaupt keinen Zweifel daran lässt, dass wir wissen, dass Russland der Aggressor ist, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verlieren darf und dass wir sie auch weiterhin unterstützen werden.
Dennoch haben Sie sich für eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Das ist Ende März diesen Jahres gewesen. Bleiben Sie dabei?
Ich habe seit Beginn der Sanktionen immer wieder darauf hingewiesen, dass man sich anschauen muss, welche Wirkung man entfaltet. Natürlich ist eine Sanktion ein milderes Mittel als Waffenlieferung und Waffenlieferung ein milderes Mittel als Soldaten zu schicken. Insofern ist die Kaskade richtig. und dass nach einem Angriff auf ein souveränes Land auch wir als unmittelbare Nachbarn reagieren müssen, handeln müssen, ist auch richtig. Dann muss man eben sehen, dass viele Dinge sich miteinander bedingen. Beispielsweise der Ausstieg aus der Braunkohleverstromung. Unsere Klimaschutzziele waren gerechnet, dass wir auf die sächsische Braunkohle, die deutsche Braunkohle verzichten, dafür das russische Gas nehmen, weil es nur einen halb so hohen CO2-Ausstoß hat wie die Braunkohle, die wir in Deutschland fördern. Wenn wir das nicht mehr tun, sondern LNG-Gas nehmen, dann haben wir erstens extrem höhere Preise als das, was wir damals kalkuliert haben. Und es funktioniert auch nicht mehr mit dem CO2, weil der CO2-Footprint von LNG-Gas genauso groß ist wie der heimischen Braunkohle. Und diese Dinge muss man halt miteinander bedenken. Man kann nicht nur von 0 bis 1, von 12 bis Mittag, sondern man muss schon die Sache in der Komplexität sehen. Und es ist ja ein Fakt, dass die russische Wirtschaft stärker wächst, offensichtlich besser mit diesen Sanktionen klarkommt als wir. Ein größerer Teil der Deindustrialisierung hat auch damit zu tun, dass Energie sich so verteuert hat, dass wir vielleicht bei der Auswahl der Sanktionen auch nicht optimal aufgestellt sind.
Herr Kretschmer, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Auf Wiedersehen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Darüber kann uns keine besser informieren als unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar.
Anne, jetzt hat der Autohersteller Ford seine Bücher aufgemacht und du hast für uns reingeschaut. Also, wie geht es dem Unternehmen?
Ja, geht so, Dagmar. Der Umsatz ging um 5% zurück. Ford hat damit aber die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Die hatten noch weniger erwartet. Ford musste allerdings seine Finanzprognose für das Jahr 2025 aussetzen. Grund dafür sind erwartete Zusatzkosten von 2,5 Milliarden Dollar in diesem Jahr durch die neuen Zölle. Ford rechnet zwar damit, etwa 1 Milliarde Dollar dieser Kosten durch Gegenmaßnahmen sowie Mengen- und Preisanpassungen abzufedern. Der Nettoeffekt würde aber trotzdem noch bei 1,5 Milliarden Dollar liegen für dieses Jahr. Ford begründete die Aussetzung der Prognose mit kurzfristigen Risiken, insbesondere mögliche branchenweite Störungen der Lieferketten und der Gefahr weiterer oder erhöhter Zölle sowie möglicher Vergeltungsmaßnahmen anderer Länder. Die Anleger waren enttäuscht, die Ford-Aktie fiel nachbörslich um 2,5%.
Und Anne, jetzt sag uns noch, wie ist die Börse sonst so in die Woche gestartet?
Ja, da gab es nach der 9-tägigen Gewinnserie zum ersten Mal wieder rote Kurse auf den Anzeigetafeln. Der S&P 500 schloss mit einem Minus von 0,6%, an der Nasdaq ging es um 0,7% nach unten und beim Dow Jones um 0,2%. Es gab zwar positive Impulse durch überraschend starke Zahlen aus dem Dienstleistungssektor, die Anleger sind aber verunsichert wegen den neuen Entwicklungen rund um die Zölle. Auf der einen Seite hieß es zwar von Trump, dass Handelsabkommen mit verschiedenen Ländern kurz bevorstehen könnten. Trump sagte aber, dass er selbst die Bedingungen festlegen werde und schloss Gespräche mit Chinas Präsident Xi Jinping vorerst aus. Außerdem führte Trump einen 100%igen Zoll auf ausländische Filmproduktionen ein, was zu Kursverlusten bei Netflix und Paramount führte. Die Anleger warten jetzt gespannt auf die Notenbanksitzung morgen und was die Fed zu all dem zu sagen hat, Dagmar.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass die Kinderbuch- und Serienbiene Maya mehr mit ihren realen Artgenossen gemein hat als bisher angenommen. Denn die fiktive Biene Maya ist eine wahre Draufgängerin.
Kleine, freche, schlaue Biene Maya.
Sie ist lebenslustig und mutig, ganz im Gegensatz zu ihrem Freund Willi, der sich lieber in der Honigwabe ausruht und Risiken aus dem Weg geht.
Ich will dir mal was sagen, du bist von Tag zu Tag eine immer größere Schlafmütze.
Nein, ich bin keine Schlafmütze. Ich bin nur immer müde, das ist ein großer Unterschied, meine Liebe, ja.
Ohne zu wissen, dass er richtig lag, hat der Maya-Erfinder Waldemar Bonsils unterstellt, dass die kleinsten Honigtransporter der Welt individuelle Charaktereigenschaften besitzen. Und mit dieser Annahme lag er goldrichtig. Ein Forscherteam der Universität Konstanz hat herausgefunden, dass Honigbienen unterschiedliche Vorlieben im Stechverhalten haben. Draufgänger wie Maya sind angriffslustiger und setzen ihr Leben mit einem beherzten Stich schneller aufs Spiel als zurückhaltende Willis. Über Monate hinweg hat das Forscherteam der Konstanzer Uni Wächterbienen eingefangen und auf Arbeitsgruppen verteilt. Innerhalb der Gruppen zeigten sich schnell Unterschiede im Stechverhalten der Bienen. Einige waren aggressiver, andere freundlicher. Ein überraschendes Ergebnis, denn zu Beginn der Studie waren die Forscher davon ausgegangen, dass jede Biene sich an den Schwarm anpasst, sobald ein Bienenstock angegriffen wird. Die Experimente zeigten jedoch, dass die individuelle Persönlichkeit der kleinen pelzigen Insekten stärker ausgeprägt ist als die Anpassung an den Schwarm. Der Stechdurchschnitt einer Bienenpopulation variiert somit, je nachdem, ob der Anteil an mutigen oder an ängstlichen Bienen in einem Stock überwiegt. Im Gegensatz zur Bienenkönigin, die optisch heraussticht, sind die Rambos unter den Bienen auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Beim nächsten Bienenbesuch im heimischen Garten können Sie ja mal genauer hinschauen und versuchen herauszufinden, ob es sich um einen Abenteurer mit Stachel oder doch einen Sicherheitsbeauftragten mit Fluglizenz handelt.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass die Knastinsel Alcatraz unter Donald Trump wieder in Betrieb genommen werden soll. Zurzeit ist das ehemalige Gefängnis an der Küste Kaliforniens ein Touri-Hotspot und auch das Zuhause allerlei Vogelarten. Denn nach ihrer Schließung im Jahr 1963 wurde die Insel zum Nationalpark erklärt und steht unter Denkmal- und Naturschutz. Doch Trump hat andere Pläne für die Insel. Er möchte sie zu ihrem ursprünglichen Zweck zurückführen und Alcatraz wieder zum sichersten Gefängnis der USA machen. Make our jails great again. Statt als Sehenswürdigkeit für Touristen und Heim für Tiere soll sie künftig als Unterkunft für Schwerverbrecher dienen. Seit 1854 hat die kleine Insel verschiedene Funktionen erfüllt. Zunächst als Leuchtturm während des kalifornischen Goldrausches, dann als Gefangenenlager während des US-Bürgerkriegs und schließlich als militärischer Stützpunkt, bevor sie dann 1934 zum berüchtigten Gefängnis Alcatraz wurde. Fast 30 Jahre lang galt Alcatraz als das sicherste Gefängnis der Vereinigten Staaten. Es war der Verbannungsort für die Schlimmsten der Schlimmen, für Ausbrecherkönige und Unruhestifter, eben für die Al Capones dieser Welt. Mit dem gefährlichen Meer, das die Insel umgibt, galt Alcatraz als angeblich absolut ausbruchssicheres Gefängnis. Doch manch einer schaffte es eben doch abzuhauen. Einer der bekanntesten Fluchtversuche fand 1962 statt, als es Frank Morris und den Anglin-Brüdern mit einem selbstgebastelten Floß gelang, in der Nacht aus dem Knast zu fliehen. 3,6 Kilometer durch eisiges Wasser mit tückischen Strömungen mussten sie zurücklegen.
Coast Guard, Army and Police scour the swift waters of San Francisco Bay, through which they would have had to swim or go by raft to shore or nearby Angel Island. Their fiction-like bid for freedom makes history of a grimly fascinating sort.
Bei der Suche nach ihnen fand man ein Paddel, eine Mappe mit Dokumenten der Englands, so wie schließlich Reste des Floßes nahe der Golden Gate Bridge. Nur die drei Ausbrecher, die fand man nicht. Ob sie ertrunken sind oder es tatsächlich an Land geschafft haben, das blieb ungeklärt. Nicht mal ein Jahr nach dieser spektakulären Flucht wurde das Gefängnis dicht gemacht.
It's hail and farewell to Alcatraz. Families of the guards and prison workers who are being transferred to other assignments are probably the only ones who say goodbye to Alcatraz with any regret.
Als Grund für die Schließung wurden die hohen Betriebskosten und die veraltete Infrastruktur angeführt. Für Donald Trump jedoch ein Fehler, der dringend korrigiert werden muss. Trotz hoher Kosten und maroder Bausubstanz will er Alcatraz wiederbeleben, restaurieren und sogar weiter ausbauen. Zum Symbol des Rechts, der Gerechtigkeit und der Ordnung. So erklärte er es in einem Post auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. Donald Trump will die Geschichte von gestern wieder aufleben lassen. Make America great again. Doch die Verklärung des Gestern macht noch kein besseres Morgen. Oder anders gesagt, ein Revival von Alcatraz als Jailhouse, das rockt nicht. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Jailbirds sing, let it rock. Everybody let it rock. Shifted and he said, nix, nix. I wanna stick around, I wanna get my kick. Let it rock.